Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1.
Maximilian Hieronymus Krapf, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Tom. Ganz schön viel Platz hier, oder?
Das ist viel Platz, ja.
Die gute Laune, die sonst uns immer umschmeichelt, Montagmorgens ist auch. Wo ist denn die überhaupt, die gute Laune?
Ich habe keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen trist fast, gell?
Also, ja, es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ich glaube, die gute Laune ist im Wohnmobil über den Brenner nach Italien gefahren.
Hat es geschafft? Hast du Statusmeldungen bekommen?
Ja, bist du nicht Follower bei der Womo-Seite von Rolf?
Leider, meine Wohnmobilinteressen halten sich sehr in Grenzen.
Da gibt's aber super Gimmicks. Wenn du fürs Wohnmobil mal irgendwas brauchst, eine Klimaanlage und so, kommst du günstig ran darüber.
Okay, dann sollte ich mich beim nächsten Podcast anstrengen, um da ein paar Meter zu machen. Also Rolf ist im Urlaub, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und wir stehen uns heute im Studio zu zweit gegenüber und sprechen über den FC Augsburg, der gespielt hat weit im Norden, im Nordosten in Greifswald. Kurz zur Sehsituation. Wo hast du es geguckt? Wie hast du es geguckt? Mit welcher Stimmung hast du es geguckt?
Also ich habe es, heute können wir mal ungeniert Werbung machen, in der Elfer Fußball-Kulturkneipe in der Dominikanergasse 14 in Augsburg geguckt, war aber sehr weit vom Fernseher weggesessen und habe also das nur so verschwommen wahrgenommen.
Okay. Die zweite Minute hast du noch präsent, weil du es dir später dann in der Zusammenfassung reingezogen hast, oder ist der Schockmoment so tief gesessen, dass du erst zur 41. wieder aufgewacht bist, als es dann 1-1 stand?
Für mich war das super, weil die 60 Greifswalder FC-Fans, die im Elfer waren, sofort eine Runde grünen Pfeffer bestellt haben, und mir geht's am Ende, geht's mir halt dann auch um deren gute Laune und die 3,50 pro Pfeffi.
Ist so. Und also gehen wir in die zweite Minute. Schockschwere Not. So wie man das ehrlicherweise ja so ein bisschen gewohnt ist vom FC Augsburg. Also in Pokalspiele in der ersten Runde kommt man rein mit so einem kleinen Schläfchen. Erstmal so ganz entspannt.
Ja, und in den letzten paar Jahren war es dann ja auch öfter so, dass man so gar nicht mehr aus der Entspannung rausgekommen ist, aus dem Schläfchen. Deswegen, ja, hat man schon auch an der Reaktion von Markus Weinz hier gesehen, der da so ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Oh je. Aber ja, es ging ja dann Gott sei Dank einigermaßen weiter.
Ja, also dann fand ich sehr bemerkenswert, dass der FC Augsburg eben keinerlei Nervosität gezeigt hat. Im großen Stil, dass so ein 0-1 in Greifswald beim Fünftligisten jetzt nicht das ist, was du dir zwingend vorgenommen hast und was jetzt dein Selbstvertrauen und deine Laune hebt, ist auch klar. Aber ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass diese Mannschaft tatsächlich mental dadurch so ein Problem bekommt, dass sie dann irgendwie gar nicht mehr auf dieser Schafsweide, wie ich sie genannt habe am Samstag, ein paar Aktionen zeigen kann, die dann am Ende natürlich auch zu Ergebnissen führen.
Hat ja tatsächlich auch schon ein bisschen ausgesehen, als hätten sie auf dem am Campingplatz ansässigen Fußballplatz gespielt. Die FCA-Fans, die mitgefahren sind, waren ja, glaube ich, fast 250 oder so, ja, was man so hört. Die waren auch ein bisschen irritiert, weil es halt nicht so ist wie in der Arena, sondern so wie es halt früher war, wenn man in der Regionalliga oder in der Bayernliga von Platz zu Platz gefahren ist. Aber man hat schon gesehen, dass die FCA-Jungs an sich glauben und dass die echt ganz unbeeindruckt ihren Stiefel weitergespielt haben und irgendwie das Gefühl hatten, dass sie wussten, das wird dann schon funktionieren irgendwann. Ja.
Der viel umjubelte und groß angekündigte und frisch gefangene Neuzugang, Niklas Dorsch, hat sich eben in der zweiten Minute mit einem katastrophalen Fehlpass eingefügt ins Team. Ich glaube, das ist ein Hallo-Wach-Effekt zum richtigen Zeitpunkt, weil natürlich genau der Ball, den er da spielt, den wird er hoffentlich in der Bundesliga nicht spielen.
Deswegen hat er ihn ja jetzt auch schon mal angebracht, weil er zeigen wollte, dass er den auch kann.
Also den auch kann, ja?
Er hat sich aber auch im Lauf des Spiels dann, hat er sich schon den Spitznamen im Elfer erarbeitet, als Alpha-Barsch, weil man hat wirklich gesehen, er geht voran und er versucht dann schon sowas auch wieder gut zu machen, und er war auch einer von denen, die den Greifswaldern ziemlich unvermittelt gezeigt haben, dass der FCA das Spiel am Ende gewinnen wird.
Exakt, 41. Minute, stark herausgespieltes 1-1, Torschütze.
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Jago auf Niederlechner, glaube ich, oder?
Könnte sein,
ich meine, also ich habe auch den Spielverlauf nicht mehr exakt im Kopf, aber das Tolle ist ja, wir können hier
sofort googeln. Eha, mir fällt gerade mein iPhone 1 aus der Hand.
Also ich meine, dass es, auf jeden Fall weiß ich, dass es ein fantastischer Chipball von unserem großen Freund Jan Moravec in den linken,
ah ja, stimmt, genau. Jetzt fällt es ja wieder ein.
Feld des Strafraums gespielt, dann Jago quer, und ich meine, Flo Niederlechner drückt den drüber dann in der 41. Minute.
Wir werden da sowieso öfter noch ein Problem haben in dieser Saison. Wir reden ja nachher dann noch von Arne Meyer, der jetzt auch noch nach Augsburg kommt. Der sieht ja sehr ähnlich aus, vor allem wenn man weiter vom Fernseher weg sitzt, wie Alpha Barsch. Und deswegen wird es da immer wieder zu Verwechslungen kommen. Auch Niederlechner und Finn Bogason kann man schon mal verwechseln, wenn man weiter weg sitzt. Aber ja, war ein schön herausgespieltes Tor. Gott sei Dank noch vor Pausen Kamillentee. Und deswegen waren dann, glaube ich, alle schon ziemlich ruhig und haben gewusst, das geht gut aus.
Die Fans, die mitgefahren sind von Seiten des FC Augsburg, hattest du da irgendwie Kontakt zu jemandem, der jetzt dir vor Ort mal so ein bisschen die Lage beschreiben konnte? Denn das sah nicht nur idyllisch aus, sondern ja auch irgendwie so, als wäre das mitten im Ort. Und ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wo dieses Stadion ist in Greifswald. Also so mit Google Maps kann man das sich hier ganz gut angucken. Und es scheint ja wirklich ein zauberhaftes Fleckchen Erde zu sein. Wieso warst du eigentlich da?
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon vor Ort sein wollte, jetzt so nach den vielen, vielen Monaten ohne richtigen Fußball, dass ich dann in der Kneipe sein wollte, auch mit neuem Personal. Und ich wäre gern hingefahren mit Campen an der Ostsee, das ist ja nicht so weit, aber hat sich eben nicht ergeben, deswegen muss ich da jetzt ein bisschen langsamer reiten im Moment. Aber die einzige Information, die ich hatte, war in einem neuen Sitzer, in einem Kleinbus, hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, erst schon 200 Kilometer nach Augsburg musste der erste schon, wahrscheinlich war er am falschen Platz gesessen, in den Bus reinbrechen. Ist immer blöd, wenn du noch 700 Kilometer dann vor dir hast, aber das sind halt so die kleinen Freuden eines Auswärtsspiels.
Nur so wird ein Auswärtsspiel zum Auswärtsspiel. Wir haben übrigens natürlich Riesenquatsch erzählt. 41. Minute Winter. Das Tor, das ich beschrieben habe, war das 2-1 von Niederlechner. Das war ja schon nach dem Seitenwechsel.
Man weiß aber auch von dir, dass du deiner Zeit immer ein bisschen voraus bist und deswegen stimmt's. Aber das mit dem Winter ist natürlich super. Der hat jetzt ein tolles Testspiel gegen Cagliari, Rolf, gegen Cagliari gemacht und auch jetzt wieder ein Tor geschossen. Freude über ihn.
Und mutmaßlich, also wollen wir mal nicht vorwegnehmen, wie es am Samstag gegen Hoffenheim aussehen könnte in der Startformation, aber wenn Jeff nicht fit wird, dann ist er wohl der logischerweise gesetzte zweite Innenverteidiger neben Felix Udokai. Und dann haben wir eine blutjunge Innenverteidigung mit einem Felix Udokai, der sich dann gleich mal als wirklicher Führungsspieler und als klare Schaltzentrale in der Abwehr beweisen darf.
Ja, wobei ich natürlich schon glaube, man schont jetzt oder man hat halt nichts riskieren wollen mit Jaoleo bei diesem Spiel. Wenn er kommt, ist es super, weil die Abwehr natürlich nicht stabil genug sein kann. Aber wenn er nicht kommt, dann ist es halt der erste Test für Winter, der ja auch noch kein einziges Bundesligaspiel hat. Aber ich hätte da keine Schmerzen.
Machte einen durchaus soliden, stabilen Eindruck.
Finde ich auch.
Und dann gucken wir mal, wie der Kerl sich entwickelt. 20 Jahre jung, hat alles vor sich. Dann das 2-1, wie beschrieben durch Niederlechner. Freddy Jensen dann mit dem 3-1, wunderschönes Kopfballtor. Sensationeller Flugkopfball.
Ja, er hat ja jetzt die Haare wieder ein bisschen kürzer, riskiert da nicht mehr viel, wenn er zum Kopfball ansetzt. Aber ist eh ein toller Spieler, habe ich schon oft gesagt. Man kann ihm nur wünschen, dass er fit bleibt, dann werden wir Freude mit ihm haben. Aber offensichtlich ist er jetzt auch noch gesetzt. In der Mannschaft, hat jetzt auch dann die Testspiele bestritten, dieses Spiel bestritten und gehe davon aus, dass er auch in der Startelf stehen wird gegen Hoffenheim.
Ja. Hat er jetzt so die Linksaußenposition eingenommen in diesem Spiel, Freddy Jensen? Da wollen natürlich viele Fans mutmaßlich Ruben Vargas sehen, der uns bei der EM natürlich auch gefallen hat und letztes Jahr schon auch einen starken Eindruck hinterlassen hat. Trotzdem, das ist ein Konkurrenzkampf, der wichtig ist.
Finde ich auch. Also ich meine, das ist ja gerade so eine Situation, so eine Position, in der wir immer eigentlich relativ viel Freude haben. Bei anderen Vereinen ist das nicht der Fall. Hat jahrelang, haben uns da Spieler begeistert, wie Kajubi, wenn sie denn mal rechtzeitig da waren. Ja, also es gibt natürlich für Jensen auch die Möglichkeit, dass man dann zentraler reinschiebt, dass Vargas trotzdem spielt. Also Jensen ist da auf vielen Positionen einsetzbar. Wir werden sehen, was passiert. Aber letztendlich, hast du schon recht, ist es die Position von Ruben Vargas und die soll das auch sein.
Ja. Im Pokal jetzt mit einer Doppelspitze agiert der FC Augsburg. Also Markus Weinzel hat da durchaus schon mal die offensivere Variante ausgepackt mit einem Sechser, also mit Niklas Dorsch im defensiven Mittelfeld. Dann Jan Moravec so als Verbindungsspieler, als Achter so zwischen hinter den Spitzen und mit Verbindung zum defensiven Mittelfeld. Rechts außen André Hahn, der, und da frage ich mich ehrlicherweise, wie er das immer wieder macht, erneut zu großer Form auflaufen könnte in dieser Spielzeit. Also der war im Testspiel gegen Cagliari schon ein enormer Aktivposten und gegen Greifswald bester Mann.
Ja, ist so. Also er blüht offensichtlich auf unter Weinzierl. Dass er ein Mentalitätsspieler ist, der jetzt vielleicht nicht technisch der überragendste von allen ist, obwohl er über eine Bombenschusstechnik verfügt, da braucht man nicht Räder. Machen wir aber natürlich trotzdem. Das heißt, wenn der diese Form hält, und er ist ja auch ein Spieler, der normalerweise fit bleibt und so eine Saison durchspielen kann, wenn er nicht gerade von irgendeinem anderen Spieler umgemäht wird, wie ihm das ja schon mal passiert ist in seiner Zeit bei Gladbach, dann wird er ein wichtiger Mann für uns sein, gerade auch in der Führung der vielen jungen Spieler, die da auch im Team dann sind.
Und war enorm wichtig dann in Greifswald, als er das 4-2 gemacht hat, nachdem eine Minute nach dem 3-1 für den FC Augsburg die Greifswalder nochmal zugeschlagen haben in Person von Jovanovic, der dann nochmal das Stadion in höchste Jubelstürme versetzt hat, aber am Ende die Aufgabe gelöst vom FC Augsburg in Greifswald. Also Runde 2, werden wir gucken, was da kommt als los. Es sind ja durchaus einige spannende Mannschaften möglich, unter anderem natürlich auch der Nachbar aus der verhassten Stadt, 60 Kilometer weiter östlich.
Ja, das ist absolut richtig.
Also einer hat es schon geschafft.
Nehme an, dass du jetzt auf die Mannschaft um meinen Freund Sascha Mölders ansprichst, der gerade übrigens Strohsingle ist, weil die Familie weilt auf Mallorca, wie ihr sicher alle gesehen habt. Aber die sind weitergekommen, souverän in dem Spiel, in dem man nicht unbedingt damit rechnen muss, dass sie weiterkommen gegen Darmstadt 98, glaube ich, oder? War das das?
Richtig, war aber also so souverän, Elfmeterschießen, ne, ist immer so ein bisschen...
Ja, du musst natürlich als Drittligist das trotzdem erstmal schaffen, und es gibt ja auch einige Lose, die uns nicht mehr ereilen können, wie zum Beispiel Greuther Fürth oder wie auch Eintracht Frankfurt, die gegen Waldhof Mannheim sang- und klanglos ausgeschieden sind. Und deswegen ist es schon gut, dass wir jetzt nicht zu den Lachnummern in der Bundesliga gehören, die da eben nicht mehr mitspielen dürfen, obwohl es oft ja für den FCA ein gutes Omen war, in der ersten Pokalrunde rausgeflogen zu sein, was dann die Platzierung in der Liga angeht. Aber da lächeln wir jetzt einfach mal drüber hinweg und hoffen, dass es trotzdem eine tolle Bundesliga-Saison wird.
Davon gehen wir aus, und zu Beginn einer Bundesliga-Saison sind wir immer maximal optimistisch und natürlich euphorisch, was das Leistungsvermögen des FC Augsburg angeht. Wir lassen uns dann zwischendurch mal eines Besseren belehren, ja, weil die Bundesliga ein harter Wettbewerb ist, und nächste Woche wartet Hoffenheim, also am Samstag wartet Hoffenheim, da sprechen wir gleich drüber. Lass uns nochmal kurz quatschen über das, was eben im Pokal passiert ist. Wolfsburg mit einer Posse, würde ich sagen, die ich so nicht mehr erwartet hatte im Jahr 2021, dass man sich noch verwechselt.
Ja, es war früher ein bisschen schwieriger, also auch zu meiner Zeit noch, da musste man aufpassen, wie viele Nicht-EU-Ausländer spielen mit, wie viele in Deutschland ausgebildete U23-Spieler müssen mitspielen. Da musste man vorher echt fast Atomphysik studiert haben. Jetzt ist es halt einfach so, man darf nicht öfter als 5-mal auswechseln. Das war Marc van Bommel in dem wunderschönen schwarzen Sweater mit dem grünen Nike-Swoosh. Egal. Mhm. Er hat trotzdem ein 6. Mal eingewechselt, weil es wohl, das habe ich jetzt auch danach erst gehört, bei der Olympiade, oder? War es, glaube ich, erlaubt, in der Verlängerung dann nochmal einen einzuwechseln. Deswegen hat er sich nochmal rückversichert beim 4. Mann. Der hat gesagt, ja, sicher, weiß ich nicht. Und dann haben sie ihn eingewechselt, und jetzt geht es eben, glaube ich, nur noch darum, ob Preußen Münster Protest einlegt. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde es machen, auch wenn es von großem Sportsgeist zeugen würde, das nicht zu machen. Aber da geht es halt einfach darum, dass in einer Verlängerung von dem Pokalspiel noch ein 6. Profi eingewechselt wird. Und das macht dann schon was aus, was das Leistungsvermögen und den Fitnessstand von der Mannschaft angeht.
Also in jedem Fall eine Geschichte, bei der ich mir, das gibt's doch nicht.
Es ist bei ihm halt jetzt schon blöd, weil er von 6 Testspielen 5 verloren hat mit Wolfsburg, mit einer Mannschaft, die der Ex-Trainer, der jetzt in Frankfurt dilettiert, letztes Jahr immerhin noch in die Champions League geführt hat. Ja. Und deswegen ist das eine undankbare Aufgabe für Marc van Bommel. Mal gucken, wie er da damit umkommt. Ich weiß auch nicht um seine Verdienste als Trainer bis jetzt. Er war wohl bei PSV Eindhoven mal und was weiß ich wo überall. Aber wir werden das sehen. Noch kein Grund, nervös zu werden. Aber ich glaube, es gibt keinen schlechteren Aufgalopp in so eine Saison als neuer Trainer, als den er jetzt hatte in den letzten 7 Wochen.
Ja, ist so. Glückwunsch in jedem Fall an alle, die weitergekommen sind, und auch an die Amateurmannschaften, die sich erneut in diesem Pokalwettbewerb zu großen Teilen fantastisch verkauft haben. Ich finde, das merkt man schon, dass da in den letzten Jahren deutlich an Qualität zugelegt wurde in den unteren Ligen. Und auch wenn wir uns Greifswald anschauen, also ich war ein bisschen überrascht, dass da spielen wahnsinnig viele Studenten, ne? Uni Greifswald ist ein Begriff. Was studiert man da?
Puh, irgendwas mit Technik wahrscheinlich. Ja, ist es eine Uni, ist es eine Hochschule, vielleicht beides, keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall ein paar Jungs, die eben gut ausrechnen konnten, wie man einen Fuß im Winkel anstellen muss, dass der Ball dann auch beim eigenen Mann ankommt.
Genau, und dann gab es zusätzlich aber auch Fleischwurst-Fachverkäufer von Greifenfleisch. Hast du das mitbekommen?
Nee, ich als strenger Veganer habe da... Ganz war er da wohl kurz auf
also
der Toilette.
Also wenn Studenten und Fleischwurstfachverkäufer gegen Vollprofis spielen, dann ist Pokal. Und dann ist das jetzt durch, der FC Augsburg, wie gesagt, in der zweiten Runde. Und wir sprechen über eine Personalrochade aus der letzten Woche, die sich mutmaßlich heute am Montag vollziehen wird. Arne Meyer, U21-Europameister, frisch gebacken, kommt aus Berlin leihweise nach Augsburg und dafür wechselt Marco Richter fest zu Hertha BSC Berlin. Erklär uns mal diesen Deal.
Ja, also das ist ein Deal, der sich ziemlich gut anhört. Du hast ja schon fast alles gesagt. Also Richter geht für eine Ablöse von ungefähr 8 Millionen Euro nach Berlin, fix. Mhm. Dafür leihen wir Arne Meyer, der ja der Hertha gehört, ist ein Jugendspieler von der Hertha, der verliehen war an Bielefeld in der letzten Saison, zu uns. Und wenn der, wenn die Berichterstattung stimmt, 25 Spiele gemacht hat, von Anfang an ist der FCA gezwungen, die Option zu ziehen, die dann eben 5 Millionen Euro kosten wird. Die Weiterverkaufsrechte von Marco Richter liegen zum Teil immer noch beim FCA, also da kann man auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss dir kurz sagen, dass am Freitagabend, also vor dem Pokalspiel gegen Greifswald, als ich ebenfalls im Elfer saß, mein Telefon klingelt, eine Nummer, die ich nicht kannte. Mhm. Kann ich mal einen Grabsprecher bitte? Sag ich, am Apparat, was gibt's denn? Ja, also mal schöner Gruß, lesen Sie mal die Berliner Illustrierte oder Zeitung oder Kurier oder irgendwas, da steht drin, 15 Millionen Euro müssen wir zahlen für einen Meier, wenn er kommt. Und dafür schickt man Jugendspieler weg. Blädischen der Reuter.
Ich habe dann dem jungen Mann, ich habe die Nummer aufgehoben, den Link geschickt.
Hat er jemals einen Namen gesagt?
Nein, natürlich nicht, anonym. Also es war so ein typischer FCA-Fan aus den 80er Jahren. Der ist schon immer, die war immer schon im Stadion. Der war auch wie 25.000 andere immer im Stadion, als wir nur 800 Zuschauer im Schnitt hatten. Und er hat sich eben dann diesen Berliner Bären aufbinden lassen, dass wir da 15 Millionen Euro für Arne Meyer zahlen müssten. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Ich glaube, das ist ein Deal, der nur Gewinner kennt. Mhm. Marco Richter muss unbedingt weg aus Augsburg. Das ist mit jedem Studenten, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, der immer bei der Mama gewohnt hat, wichtig, dass er irgendwann mal wegkommt aus der gewohnten Umgebung, sich da durchbeißen muss. Ich wünsche ihm sehr, dass es funktioniert. Ich glaube, es wird schwierig, auch für ihn da unter die erste Elf in Berlin zu kommen. Er hat sich ja immer ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt beim FCA. Er hat natürlich auch einige Möglichkeiten ausgelassen, sich da weiter nach oben zu stellen. Aber es ist für den FCA super, den Spieler eben mit diesem Gewinn verkauft zu haben. Man hat mit Meyer einen Spieler gewonnen, der zusammen mit Dorsch bei dem U21-Europameister die Schaltzentrale im Mittelfeld gebildet hat. Der eine auf der 6, der andere auf der 8. Und deswegen glaube ich, dass das gut ist für alle Seiten.
Dann bekommen wir in jedem Fall einen hochtalentierten Mittelfeldspieler, auch mit einer Körpergröße, die dem Mittelfeld des FC Augsburg gut tun kann, denn das ist tatsächlich so eine kleine, da würde ich sagen, da haben wir so ein bisschen eine Baustelle, die jetzt dadurch geschlossen werden könnte, dass einfach in der zentralen Mittelfeldposition schon auch ein bisschen Körpergröße gar nicht mal so verkehrt ist, wenn du halt in Kopfballduelle musst, wenn es halt mal in Spiele geht, in denen du den ein oder anderen Befreiungsschlag hast, wo du zweite Bälle gewinnen musst, da tut dir eine körperliche Präsenz im Mittelfeld einfach nochmal zusätzlich gut. Und Niklas Dorsch ist nicht der körperlich, also der körperlich größte, langgewachsenste, sicherlich technisch exzellent und auch in der Laufbereitschaft Wahnsinn, aber so ein bisschen Körperlichkeit und ein bisschen Höhe im Mittelfeld, glaube ich, tut dieser Mannschaft tatsächlich gut, weil die Alternativen lauten Grueso, Moravec, da ist jetzt niemand über 1,80. Ne?
Absolut, ja, es ist schon wichtig und das ist sicher noch was on top irgendwie mit draufkommt. Noch kurz möchte ich dazu sagen, sollte Meyer die 25 Spiele von Anfang an nicht erreichen, hat der FCA natürlich trotzdem die Möglichkeit, dann aus freien Stücken zu sagen, wir nehmen ihn oder wir nehmen ihn nicht. Und erstmal müssen beide, Dorsch und Meyer, beweisen, dass sie in der Bundesliga-Mannschaft wirklich weiterhelfen kann. Aber mir hat zum Beispiel gestern ganz gut gefallen, Mainz, die haben sich ja unglaublich schwer auch getan bei ihrem Pokalspiel. Und da wurde dann Stach eingewechselt, ein Spieler, den die von Fürth verpflichtet haben. Das ist auch einer von den U21-Jungs, der aber meistens nur von der Bank kam. Ist übrigens der Sohn des Eurosport-Moderators Matthias Stach. Deswegen wird über den immer ein bisschen mehr geredet. Und der hat dann zweimal einen Ball aufgelegt, den dann Florian Burkhardt heißt der, glaube ich, oder zumindest Jonathan Burkhardt, der dann die jeweils vollstreckt hat, diese Bälle, und da hat dann der Reporter also höchst begeistert gesagt, ja, die U21-Europameister schlagen zu, ich hoffe, dass das bei uns auch mal irgendwie so erwähnt wird.
Ja, so ein Duo als U21-Europameister in der Schaltzentrale, das tut's durchaus, also das liest sich zumindest erstmal gut, das
klingt schon mal super. Ja.
Und dann werden wir gucken, was da auf dem Platz an Qualität ankommt. Und dann sind wir eigentlich schon bei einer weiteren Personalie, die uns letzte Woche beschäftigt hat, nämlich den endgültig vollzogenen Transfer von Kevin Danso. Und das ist emotional eine, würde ich sagen, schwierig zu greifende Personalie, zumindest für mich. Weil ich habe das Gefühl, am Ende so richtig gewonnen hat da jetzt niemand. Und es ist halt einigermaßen über die Bühne gegangen am Ende. Aber es war schon,
es ist vor allen Dingen, geht es dir wahrscheinlich deswegen so, weil wir ja Danso als einen Spieler kennengelernt haben, zumindest in der Außendarstellung, der zu den Guten gehört hat. Mhm. Der hat seinen Job gemacht, wenn er gespielt hat, hat er das gegeben, was er kann. Waren ein paar Fehler mit dabei, bei so einem jungen Spieler ja auch absolut verzeihlich, aber ich glaube, Kevin Danso wird irgendwann noch durch die Decke gehen, ist unglaublich kopfballstark, kann also auch so ein Innenverteidiger sein, der mal pro Saison 10 Tore schießt oder weniger oder mehr, ein bisschen aber nur. Ja, und dann kam eben jetzt das in die Öffentlichkeit, dass er dem Verein gesagt hat, es ist wohl ein Angebot von ihm da, das war wohl auch schon die Mannschaft aus Lens in Frankreich, und der FCA ignoriert dieses Angebot. Man hat ihm aber doch eigentlich immer schon versprochen, dass er irgendwann mal, wenn eben kein Bundesligist ihn will, sondern ein ausländisches Team, dass man ihn gehen lässt. Das war auch so, dass ein Angebot da war von Lens. Und daraufhin hat man mit dem Spieler geredet, wie man hört, und hat ihm gesagt, du, hör zu, wir wollen dich, also erstmal dieses Angebot, diese 3 Millionen, die bezahlen wollten, das ist kein ernstzunehmendes Angebot. Dafür lassen wir dich nicht gehen. Dafür haben wir dich nicht auf die ISA, auf die Europäische Schule in Gersthofen gehen lassen, haben das bezahlt, dass du eine super Ausbildung hast, haben dich durch den ganzen Jugendbereich geschleust. Außerdem hattest du noch nie bessere Chancen, hier in Augsburg zu spielen als jetzt. Einen Stammplatz kann man ihm natürlich nicht garantieren, aber das war dem Jungen zu wenig. Und es ist halt schon ein Problem, wenn man bei Transfermarkt liest, dann hat er keinen richtigen Spielerberater, sondern er wird vertreten von einem Familienangehörigen, wie da drin steht. Und das ist sein Bruder Emanuel, den haben wir ja auch schon mal in Kiel kennengelernt. Mhm. Eigentlich ein netter Typ, aber er ist halt kein Spielerberater. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass Kevin Danso Riesenglück gehabt hat, dass jetzt Lens am Ende doch noch das bezahlt hat, was sich der FCA vorgestellt hat, zumindest ungefähr, weil sonst hätten die den auf der Bank versauern lassen, und auch zu Recht. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Geschichte, der ist ja mal tatsächlich für mehrere Millionen Leihgebühr nach Southampton gewechselt, war auch letzter Spieltag, Danso wollte gehen, der FCA hat gesagt, niemals, außer es gibt den und den Betrag, und dann hat Southampton wohl den und den Betrag bezahlt. Da hat er ein paar Spiele gemacht, als Rechtsverteidiger auch, bevor dann sein Berater, / Bruder, zu den Verantwortlichen in Southampton gesagt hat, also wir trainieren jetzt nicht mehr auf Rechtsverteidiger, wir spielen jetzt auch nicht mehr Rechtsverteidiger, wir sind Innenverteidiger. Und haben die Verantwortlichen in Southampton gesagt, naja, scheiß auf die Kohle, die wir nach Augsburg überwiesen haben, du spielst gar nicht mehr, spinnst du eigentlich? Und sowas ist schon eine Sache, die man einfach nicht machen darf. Weil lass doch den Jungen einfach spielen, schau, dass du natürlich das Beste rausrissst, aber bleib menschlich korrekt. Mhm. Du musst ja nur lesen in dem Interview, das jetzt heute im Kicker auch drin ist, wie die Kommentare sind auf das hin. Er hat ja gedacht, mit seinem Instagram-Post, wo er nochmal klarstellen will, wie das gelaufen ist, tut er sich einen Gefallen, aber alle Leute, die einigermaßen Grips haben, sagen, sowas macht man nicht. Der hat einen Vertrag hier unterschrieben und fordert dann ein, entweder ich spiele hier von Anfang an oder ihr könnt mich am Arsch lecken. Das geht gar nicht.
Ja, also das Selbstverständnis, das dahinter liegt, das da natürlich heißt, entweder ihr bietet mir hier deutliche Perspektiven als Stammkraft oder ich würde es dann mal wieder packen. Das ist natürlich in der Außendarstellung schwierig. Andererseits muss man auch sagen, der Kerl ist 24, hat die Europameisterschaft verpasst durch eben keinen Stammplatz in der Bundesliga, und ich glaube, das hat ihm sehr wehgetan in diesem Sommer, da eben nicht dabei zu sein bei der österreichischen Nationalmannschaft, als die ja eigentlich auch einigermaßen solide performt haben. Und ich denke, da ist die Ungeduld bei dem Kerl einfach wahnsinnig groß gewesen, weil einfach aus den letzten Jahren und ich denke, dieses ständige Verleihen und Verliehen werden und ich suche mir da noch eine Option und wo will der Verein mich denn diesmal haben, so, das ist für den ein oder anderen Spieler vielleicht wichtig, um da eine Luftveränderung zu bekommen. Ich schätze Kevin Danso, den ich mehrmals interviewt habe und den ich glaube ich schon einigermaßen einschätzen kann, als einen Spieler ein, der ein stabiles, lokal gut gesichertes Umfeld auch braucht und sich danach sehnt und einfach wissen will, wo er hingehört, was seine Ansprechpartner sind und wo er sich in den nächsten Jahren einfach weiterentwickeln kann. Und offensichtlich hat er beim FC Augsburg, so liest man das dann aus dem Interview und so liest man das aus seinen Äußerungen, nicht das Gefühl gehabt, dass hier tatsächlich auf ihn gebaut wird, weil man eben dann immer wieder neue Spieler geholt hat. Felix Udokai natürlich das beste Beispiel, der schon so in seiner Liga in Anführungszeichen, ich würde Felix Udokai schon nochmal mit mehr Talent und mit mehr Klasse einschätzen im Moment, aber natürlich in der Altersklasse so eingruppiert wird, dass du sagst, ja gut, an dem komme ich dann nicht vorbei, Jeffrey Heulu ist gesetzt, dahinter haben wir noch Rhys Oxford, der jetzt in der letzten Saison einiges gespielt hat, dann holen die mit Frederik Winter noch einen 20-Jährigen und diskutieren sogar noch drüber, weil Rhys Oxford dann ausfällt, sofort in dem Moment, als er ausgefallen ist, dann zu sagen, ja, vielleicht holen wir nochmal einen. So, und dann ist natürlich da das Ränkespiel in dieser ganzen Konstellation für ihn, glaube ich, eine schwierige Geschichte gewesen. Und es war, glaube ich, schon vor dem Trainingslager durch für ihn. Also er hat natürlich versucht, zu einem anderen Verein zu kommen. Das war sein Ziel, zu einem Verein zu kommen, der ihm verspricht, Stammspieler zu sein. Davon gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele im europäischen Ausland in einer vernünftigen Kategorie. So, dann hat er einen Verein gefunden, hat dieses Angebot gesehen und hat gedacht, so, und jetzt läuft es doch, oder? Jetzt haben wir es doch durch, weil das, so war es doch ausgemacht. So, und so ist es natürlich im Profifußball dann eben auch nicht, weißt du ja besser als ich, dass dann auf jede kleine Geschichte und jedes kleine Gerücht und jeder kleine Anruf oder jede kleine Mail, wo mal irgendwo ein Sümmchen drinsteht, dann sofort reagiert wird, sondern natürlich legt man sich als Verein das erstmal auf Wiedervorlage und sagt, jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Mannschaft.
Ja,
und
dann schauen wir uns mal an. So war es aber nicht, Tom. Es war einfach tatsächlich so, dass man mit ihm gesprochen hat. Ja. Nicht mit Lance, sondern mit ihm, so wie sich das auch gehört. Und alles, was du gesagt hast, ist keine Entschuldigung dafür zu sagen, wenn die mir nicht garantieren, dass ich diese Saison spiele, dann habe ich keinen Bock mehr. Und man muss ja auch dazu sagen, er war nicht bei der Europameisterschaft, obwohl er bei Düsseldorf in einem aufstiegsambitionierten Verein in der zweiten Liga den Innenverteidiger gegeben hat, und zwar als Stammspieler, außer in der Zeit, wo er mal eine rote Karte gekriegt hat, und offensichtlich hat es dem österreichischen Nationaltrainer Franco Foda nicht genügt, er hat ihn nicht spielen lassen. Also man hat ihn letztes Jahr ermöglicht, dass er da so und so viele Spiele macht, und vielleicht war die Liga zu niedrig, es gibt aber andere Österreicher, die vielleicht auch nicht irgendwie bei den absoluten Spitzenmannschaften spielen und trotzdem drankommen. Alles, was du sagst, verstehe ich, aber es ist schon mal unseriös, wenn es irgendeinen Verein gibt, der ihm den Stammplatz verspricht. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn ich als Manager oder als Funktionär eines Vereins einem Spieler, egal wer das ist, eine Stammplatzgarantie ausspreche. Ist total unseriös. Und dann ist es eben schon so, jetzt ist er in der französischen Liga. Schau mal, was passiert. Er hat es bei Southampton nicht geschafft. Er hat es beim FCA nicht geschafft. Wenn er sich wirklich auf einer Ebene mit Felix Udokai sieht, dann sind ihm völlig die Sinne vernebelt. Da ist er nämlich meilenweit davon entfernt. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Ich möchte ihm, wie gesagt, ich möchte ihm nichts Böses. Am Ende muss man eins sagen. Wir haben einen Spieler, da haben wir einige Millionchen. Das hat übrigens den Anrufer so aufgeregt, weil ich das bei Facebook gepostet habe. Millionchen. Ja, es sind halt einige Millionchen, die da aus Southampton gekommen sind. Jetzt kommen noch ein paar Millionchen aus Lens. Und unterm Strich ist es ein gutes Geschäft gewesen, dass man auch wieder in die Nachwuchsarbeit investieren kann. Und damit wünsche ich ihm alles Gute. Schauen wir mal, wie es ihm dann geht in Lens.
Also ich wünsche ihm auch alles Gute, weil ich habe ihn tatsächlich als einen sehr netten und freundlichen Menschen kennengelernt. Und wie so oft in diesem Geschäft. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die du für dich siehst und die du für dich ergreifen willst. Und dann gibt es aber immer noch ein paar andere Komponenten, die du beachten musst. Unter anderem unterschriebene Verträge. Mhm. Und wenn du Verträge unterschreibst, dann musst du natürlich auch wissen, was es bedeutet. Völlig logisch. Und bei jungen Spielern hat man schon manchmal den Eindruck, dass natürlich die Gespräche, die geführt werden, so ein bisschen über dem stehen, was dann unterschrieben auf dem Papier steht. Und das darf man am Ende in diesem Geschäft dann nicht unterschätzen.
So ist es.
So, dann gucken wir voraus auf das, was am Samstag passieren wird. Vor noch unbekannter Kulisse am Montag um 9.42 Uhr, als wir diesen Podcast jetzt gerade aufnehmen, wissen wir nicht den aktuellen Inzidenzstand der Stadt Augsburg. Die Corona-Pandemie ist weiterhin ein Thema und hat weiterhin Einfluss auf die Modalitäten, wie ein Bundesligaspiel ablaufen kann. Maxi, du hast nochmal geguckt, wo liegen wir gerade?
Ja, wir liegen auch noch immer auf der Seite der Stadt Augsburg bei einem Inzidenten von 32,7. Das rührt von gestern, vom 8.8., vom Tag des Augsburger Friedensfests her. Und alle schauen natürlich gespannt drauf, wie wird der Inzident heute sein. Ist er nämlich bei 35 oder höher, dann werden nur 1500 Leute ins Stadion gehen dürfen. Ja. Ist er drunter, dann dürfen 10.700 Leute ins Stadion gehen, also die 35%, die maximale Auslastung, die erlaubt ist. Jetzt geht's aber tatsächlich nicht nur um den Inzidenten heute, sondern es muss, glaube ich, der Inzident auch noch 3 Tage am Stück bei über 35 liegen, sonst gibt's noch mal eine Möglichkeit, dass mehr rein dürfen. Ja. Ist natürlich eine unglaublich beschissene Situation für die Fans, auch für den Verein, der ja die Karten dann irgendwann noch unters Volk bringen muss. Fakt ist, egal wie viele rein dürfen, es gilt die 3G-Regelung, geimpft, genesen oder
getestet.
Getestet und haben wir ja beim letzten Podcast schon erklärt, wie das so funktioniert. Uns bleibt nichts anderes, als auf den Inzidenten zu schauen und zu gucken, was passiert. Ich wünsche mir so sehr, dass wir gegen Hoffenheim mit über 10.000 Leuten da im Stadion, dass wir das miterleben dürfen, denn das haben alle verdient. Die Fans hätten es verdient, alle hätten es verdient. Und wenn du die Spiele gesehen hast im Pokal, wo in anderen Städten so aussah wie zu allerbesten Zeiten, also Sachen, die ich übrigens auch nicht verstehe, du hast dann irgendwie im Stadion, darfst halt dann auch das eine Drittel reinlassen, dann stehen aber die alle zusammen in einer Kurve. Also bitte, also dann ist ja die ganze Sache eine Farce. In Augsburg wäre das anders, da ging das so nach Schachbrettmuster, sind auch in den Fanblocks sind Sitze reingebaut worden, müssen immer 2 Leute nebeneinander und dann wieder Platz freigelassen werden. Das steht dann aber auch alles im Internet, kann man alles nachlesen, aber es macht schon, finde ich, ein schlechtes Gefühl, wenn man da woanders hinschaut und dann eben nicht weiß, ob bei uns mehr als 1500 Leute rein dürfen. Müsste man überdenken, das, finde ich.
Mir ging es gestern exakt so, als ich dann die Zusammenfassungen nochmal in der Sportschau angeguckt habe und es von Stadion zu Stadion eigentlich eine unterschiedliche Atmosphäre war. Und du hattest aber nicht den Eindruck, dass in einem Stadion tatsächlich noch auf sowas wie Corona-Abstandsregeln geachtet werden musste.
Rostock ist mir das sehr aufgefallen. Rostock war stark. Da hat man im Gegenlicht der Sonne den Geifer der Menschen von den, da hat man in der Luft schwelen sehen, ja. Geradezu.
Dann habe ich aber Jena gesehen. Bei dem Stadion dachte ich mir zuerst, okay, spielt ihr wirklich einfach in der Baustelle? Oder?
Ja, das ist so ähnlich, wie es ja, glaube ich, auch Aue lang gemacht hat. In Karlsruhe wird es gerade immer noch gemacht. Du siehst, also musst wirklich aufpassen, wenn du auf der rechten Außenbahn spielst, dass du nicht über so einen Bagger stolperst.
Ist so, dass da nicht irgendwo ein riesiger Felsbrocken oder ein riesiger Gesteinsbrocken dir zwischen die Gräten kommt.
Ja, also wir hoffen
einfach. Also nochmal, das ist glaube ich, wahnsinnig schwer auch für Fans nachzuvollziehen, warum es denn jetzt in Baden-Württemberg oder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, warum es jetzt da irgendwie funktioniert, Bilder zu sehen in der Sportschau, wo alle aufeinander stehen und irgendwie Spaß haben und Fußball gucken und Bier trinken und so ein Stadionerlebnis haben. Und in Augsburg ist so gefühlt dann sehr strenges Regiment, auch was so die Einhaltung der Regeln angeht. Denn wir waren ja auch beide, glaube ich, beim Testspiel gegen Cagliari und die Ordner nehmen es schon genau. Also es ist jetzt nicht so, dass da kleine Verstöße nicht geahndet bzw. nicht darauf hingewiesen wird, sondern das ist schon, da hat man schon ein Auge auf die ganze Geschichte, was ja grundlegend auch in Ordnung ist. Aber wenn du dir dann halt andere Städte anschaust, dann ist es irgendwo natürlich kaum nachvollziehbar und emotional so wahnsinnig schwierig, wenn dann natürlich die Vorfreude auf ein Spiel gegen Hoffenheim kommt, bei dem sehr viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben würden, ein Stadionerlebnis wieder zu genießen. Und dann stehen wir im Moment bei einem Inzidenzwert von 32,7. Und wenn wir in dieser Pandemie eins gelernt haben, dann ist der Inzidenzwert, wenn er steigt, nicht zwingend 3 Tage später weiter unten. Leider.
Ja, ist eben die Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt ansteigt, weil ja ganz, der steigt ja auch deswegen an, weil ganz viele Leute sich testen lassen müssen, wenn sie in Urlaub fahren.
Ja.
Und du hast ja auch gesehen in den letzten Wochen, dass da vor den Testzentren wieder große Schlangen waren. Viel einfacher wäre es natürlich, man würde sich impfen lassen, aber das gehört hier jetzt nicht her. Ja. Aber man muss schon trotzdem irgendwann mal diesen Inzidenzwert überdenken, denn das kann nicht das einzige Kriterium sein, denn wichtiger ist halt, ob die Kliniken voll sind und wie viele Menschen sterben und so weiter und so fort. Aber ich, was du vorhin gesagt hast, also man muss sich keine Gedanken machen, dass es hier im Hintergrund raschelt und wir uns jetzt dann Aluhüte basteln, gar nicht. Ich bin froh, dass es bei uns so gehandhabt wird, wie sich's gehört, weil sowas zieht sich ja durch die Geschichte eines Vereins und hat viel mehr Vor- als Nachteile, wenn die Leute, die da sind, nicht einigermaßen, sondern korrekt arbeiten.
Absolut. Also das wird von der organisatorischen Sicht noch ein bisschen spannend, was da die nächsten Tage passiert.
Was vielleicht noch ganz wichtig ist, Tom, dass wenn dann die Karten verteilt werden, egal wie viele, dann erst unter den Dauerkarteninhabern, unter den aktuellen, wenn danach was übrig bleibt unter den Vereinsmitgliedern und wenn dann noch was übrig bleibt im freien Verkauf. Mhm. Das wird man aber alles nachlesen können in der Zeitung, im Internet.
Da, und der FC Augsburg wird bemüht sein um eine straffe Kommunikation in dieser Woche, denn natürlich wollen Menschen wissen, wie sie ihr Wochenende planen.
Ja klar, ich meine, stell dir vor, du hast jetzt heute einen Inzidenten von 35,1 oder von 36.
Ja.
Dann wird wahrscheinlich der FCA erstmal nichts machen, weil sie dann erstmal abwarten, wie ist es morgen.
Klar.
Um dann morgen zu sagen, okay, jetzt ist er nicht 3 Tage hintereinander über 35, wir verkaufen jetzt die 10.500 Karten. Noch schlechter wäre es, wenn er morgen auch noch über 35 wäre und erst übermorgen nicht, aber auch dann wird man es noch schaffen, die Karten an den Mann zu bringen. Also ist aber halt scheiße.
Genau, also die Kommunikation dahingehend ist jetzt tatsächlich auch kompliziert und für den Verein sicherlich nicht einfach, da darf man schon auch nachsichtig sein, wenn da vielleicht das ein oder andere in den nächsten Tagen Knall auf Fall passiert und man sich sehr flexibel zeigen muss, was das Stadionerlebnis am Samstag angeht.
Und wenn sich einer trotzdem ärgert, dann soll er einfach bei mir anrufen und sagen, kenn ihr mal einen Krapfsprayer?
Und wenn ich eines aus Erfahrung sagen kann, dann ist der Anruf bei Maxe immer eine gute Idee. Du bekommst immer eine gute Geschichte.
Absolut.
Dann lass uns sprechen über Hoffenheim, über den nächsten Gegner. Hast du dich schon kundig gemacht? Hast du schon reingeguckt bei Transfermarkt.de, wen die geholt haben, wen die abgegeben haben, was da los ist im Kraichgau drin? Mhm.
Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein Interview angehört, wie heißt der? Sebastian Hoeneß, der Cheftrainer der Hoffenheimer. Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß, das wird er wahrscheinlich immer im Nebensatz im Attribut mit dabei stehen haben, war zum ersten Mal zu Gast beim SWR in der Sportsendung und er hat sich wie immer echt sympathisch verkauft. Ich mag den Kerl, das ist echt ein guter Mann. Mich wundert es ein bisschen, dass er noch Trainer ist, weil es war echt eine schlechte Saison. Die sind am Ende als Elfter durchgegangen irgendwie, hat man sicher sich mehr erwartet. Mhm. Haben auch super angefangen, der hat das erste Spiel gewonnen, im zweiten Bayern mit 4-1 nach Hause geschickt und man hat gedacht, oh, da kommt der neue Tuchel, Nagelsmann, was weiß ich.
Ja.
Corona, Verletzungspech, schwere Saison, er ist immer noch da, spricht für die Hoffenheimer. Ich weiß nicht, ob viel passiert ist im Kader von Hoffenheim. Ich glaube nicht, oder?
Doch. So wahnsinnig viel ist tatsächlich nicht passiert. Also ich habe gestern mal kurz durchgescrollt durch den Kader und jetzt so wahnsinnig viel ist es tatsächlich nicht. Also wen die geholt haben, ist David Raum.
Super Spieler, Linksverteidiger von Fürth. Ein
brutaler Spieler.
Eigentlich ein absolutes FCA-Ding. Den Linksverteidiger von Fürth zu holen, haben wir schon mal gemacht. Überhaupt Linksverteidiger aus der zweiten Liga. Aber da ist uns wahrscheinlich einfach der Kittel zu kurz, wie man so schön sagt, wenn den Hoffenheim will. Dann geht er halt dahin. Also der hätte noch super da reingepasst in unsere U21.
Das wäre schon eine schicke Personalie nochmal gewesen. Aber der ist jetzt eben bei Hoffenheim. Und ansonsten hat sich bei Hoffenheim jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Die haben, glaube ich, nochmal Sebastian Rudi ausgeliehen, der weiterhin Schalke gehört und den Schalke weiterhin zahlen darf, glaube ich. Also bei der Leihe wird doch normalerweise, wenn man nicht andere Dinge
Geld verdient,
wird doch Geld
bei Schalke verdient. Ist das ein bisschen anders.
Also in jedem Fall ist es so, dass Sebastian Rudi da ist, eine Personalie, von der ich sage, ja gut, das die...
Wenn er günstig ist,
wenn
warum
er günstig
nicht?
Da ist, gell, dann nimmst du ihn mit. Und und wen die behalten konnten, ist André Kramaric. Was mich tatsächlich seit Jahren wundert, weil ich mir schon immer wieder denke, will der Kerl noch irgendwie eine internationale Karriere jetzt mit 27, 28? Als tatsächlich richtig, richtig starker Stürmer, der pro Saison immer zweistellig auflegt. Oder darf es dann einfach die entspannte Nummer im Kraichgau sein.
Also es ist natürlich schon landschaftlich auch schön da, das ja, muss man sagen. Schick. Heidelberg ist so ähnlich wie Pula, Rovin oder Rijeka, wunderschöne Städte, also Rijeka jetzt vielleicht nicht so. Aber Kramaric hatte natürlich auch, das Problem von Kramaric, er war auch verletzt in der letzten Saison. Also der hat angefangen natürlich, diese zwei Spiele, von denen ich vorhin schon geredet habe, war er noch da. Und dann war er relativ lange weg. Das hat ihm dann, glaube ich, auch in der Wechselperiode in der letzten Saison den Wechsel dann noch vermiest am Ende, weil ich glaube, da war sogar Bayern München, war da irgendwie interessiert. Aber zu Recht ja auch, weil du sagst, dass der unglaubliche Performances irgendwie abgeliefert hat. Letztendlich hat er dann am Ende eine durchwachsene Saison gespielt für seine Verhältnisse. Er ist immer noch da, aber wir haben dann noch eine Weile Transferperiode. Wer weiß, ob da noch was passiert oder nicht. Da werden sicher auch die ersten Spiele eine Rolle spielen, wenn Augsburg den gut abmeldet. Und er schießt nicht drei Tore gegen uns, dann wird es schon schwieriger für ihn. Und dann bleibt er vielleicht doch noch ein Jahr im lieblichen Kraichgau.
Eine etwas, würde ich sagen, undankbare Aufgabe für den ersten Spieltag Hoffenheim. Denn also zum einen weiß man natürlich nie, was kommt am ersten Spieltag, aber eine Mannschaft, die aus einem höheren Regal ist, da hast du natürlich immer mal den Vorteil zu sagen, so jetzt starten wir mal rein und wir müssen noch nicht so von Anfang an. Und Hoffenheim ist natürlich schon so die Liga und die Kategorie, in der sich der FC Augsburg in dieser Saison, wenn man jetzt mal die Tabelle der letzten Saison zugrunde legt, auf Augenhöhe bewegen will. Das bedeutet von Anfang an ein bisschen Druck auf den Kessel. Ne? Da willst du schon ein Ergebnis holen am ersten Spieltag.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's jedes Jahr so, wenn ich die Spielpläne lese, dann denke ich mir, uff, gegen wen wollen wir eigentlich gewinnen? Und dann kommt's ja anders, als man denkt. Wir hatten ja letztes Jahr nach 3 Spieltagen 7 Punkte und trotzdem die schlimmste Saison aller Zeiten, irgendwie, die man erleben musste. Ich glaube, dass Hoffenheim tatsächlich ein Los ist mit diesem Trainer, mit dieser Konstellation, wo wir uns auf Augenhöhe bewegen. Ich gehe da mal einfach davon aus. Ja. Wir hatten letztes Jahr ein Spiel gegen die, da haben wir gar keine Sonne gesehen. Die haben uns weggemacht, wie Hertha übrigens auch, obwohl die keine gute Saison gespielt haben. Haben wir das zweite Spiel gewonnen gegen Hoffenheim? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber schon.
Ich habe große, große Teile der letzten Saison verdrängt und im Lockdown in Bier ertränkt auch, gebe ich zu.
Aber Hoffenheim zu Hause gehört zu den Spielen, wo ich sage, wir haben also eine sehr gute Chance, dass wir da einen Punkt oder 3 zu Hause behalten. Natürlich kommt es immer darauf an, wie rutscht so eine Mannschaft in eine Saison rein. Aber wir haben gesehen, auch gegen Greifswald, dass wir Jungs haben, die Bock haben, Fußball zu spielen. Wir spielen wieder Torchancen raus. Selbst wenn wir eins kassieren, haben wir eine gute Möglichkeit, nicht nur, wenn der Torwart vom der gegnerischen Mannschaft uns den Ball vorlegt, dann noch eins zu machen. Und deswegen freue ich mich schon unglaublich drauf. Und Hoffenheim ist eine Mannschaft, die zwar im Gehaltsgefüge in einem ganz anderen Niveau ist als wir, aber mit der wir trotzdem auf Augenhöhe sind.
Und eines ist klar, vor der Saison immer maximale Euphorie.
Ne? Ja,
also ich meine, und ehrlicherweise bei dem Kader völlig zu Recht und in der Konstellation mit Markus Weinzierl, man darf schon optimistisch sein und in diese Saison mit viel Optimismus gehen, was wir letzte Saison übrigens ja nicht gegangen sind unter Heiko Herrlich, da hatten wir schon auch so ein bisschen leichte Zweifel, ob denn das tatsächlich hinhauen kann. Dann gab es die ersten 3 Spiele und dann haben wir groß gejubelt und haben gesagt, so, und dann ist Kurs auf Champions League und vielleicht ist ohne Zuschauer ganz super für den FC Augsburg. Ja, einen dicken.
Genau so ist es also.
Und deswegen sind wir sehr gespannt, was jetzt in diesen anstehenden 34 Spieltagen, die vor uns liegen, die hoffentlich durchgespielt werden können, wo wir ganz wenige Themen haben, die Corona-Fälle bei Spielern und natürlich auch bei Zuschauern betrifft haben werden. Also es wird eine komplizierte Saison, eine organisatorisch hochinteressante Saison für die Vereine weiterhin. Da wird man sehr viel investieren müssen an Grips und an Flexibilität in den Vereinen. Keine ganz leichte Situation. Und wir melden uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder, Maxi. Oder
es könnte jetzt, also sogar sein, Tom, dass sie uns direkt nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder melden, weil der Rolf ja zwar im Urlaub ist, aber weil er auch Stadionsprecher ist, kommt er wieder zurück.
Der ist so fleißig, gell?
Ist im Stadion, fährt dann, glaube ich, danach sogar nochmal in Urlaub. Das heißt, wenn wir uns treffen, dann sollten wir uns am Schokoladenbrunnen im VIP-Bereich treffen und sollten dann, Weißweinschwanger, das Interview wird es nicht werden, leider. Ich weiß, viele Podcast-Hörer warten drauf, bis ich leicht einen im Tee habe, weil ich dann immer so redebedürftig werde. Aber vielleicht machen wir es ja aus dem Stadion raus.
Also wenn ihr es aus dem Stadion macht, dann dürft ihr es gerne.
Ach, da bist du nicht.
Zweitmal. Nein, ich bin am Wochenende auf der Hochzeit meines Bruders.
Das ist ja wohl kein Argument. Und
das ist das schlechteste Argument überhaupt, ich weiß.
Aber du machst das trotzdem.
Aber der ist halt kein Fußballfan. Oh, ja.
Auf jeden Fall nicht in dem Sinn.
Nein, also ich
bin familiär
entschuldigt und werde aber lauschen.
Wir schauen mal, wie wir es machen.
Mal was
mal
ihr gucken. Dann zum Besten gibt. Also, in diesem Sinne, schöne Woche. Guck ein bisschen auf den Inzidenzwert, guck ein bisschen im Internet nach, was der FC Augsburg zu den Anreisemodalitäten und zu den Sitzmodalitäten im Stadion zum Besten gibt. Und dann auf geht's mit Gebrüll.
Gehabt euch wohl, ihr Lieben.
Tschüss, schöne Woche.